Herr Kürath, am Samstag findet um 14 Uhr auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden die zweite Trauerwoche Deutschland statt. Wird das die größte Veranstaltung für Opfer und Hinterbliebene von Messer- und anderer Gewalt in Deutschland?
Wir hoffen es. Wir hoffen, dass wir viele Menschen mitnehmen können, die uns begleiten in Würde und Anstand, um die Opfer zu trauern und hoffen, dass der Platz vor der Frauenkirche voll wird.
Sie sind ja selber ein Betroffener. Ihre Tochter Anne-Marie wurde mit 17 Jahren in einem Regionalzug bei Brockstedt zwischen Kiel und Hamburg von einem ausländischen Messerstecher ermordet, zusammen mit ihrem Freund Danny P. Was ist denn damals passiert?
Ja, die beiden sind in Neumünster in den Zug eingestiegen und waren auf dem Weg nach Hause und ein jung verliebtes, turtelndes Paar und waren auch wohl mit sich selbst beschäftigt. Und der Täter hat dann ohne Grund und ohne Vorwarnung ein Messer gezogen und hat noch irgendwie 2-3 Dehnübungen gemacht und ist dann mit dem Messer auf, so sagen es Zeugen, ja.
Aha.
Und ist dann wohl unvermittelt mit dem Messer auf die beiden los und hat 38 Mal auf beide eingestochen, vornehmlich in Hals und Gesicht. Und Danny wollte meine Tochter noch beschützen und wurde dabei mitten ins Herz gestochen. Und ja, im Januar 23 sind dann beide an der Unfallstelle in Brockstedt verstorben.
Wie lebt man als Eltern, also Sie und Ihre Frau, mit so einem Schicksal dann weiter?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt mal bessere Tage, es gibt mal schlechtere Tage. Aber im Endeffekt ist es jeden Tag für uns präsent. Es ist natürlich, man hört es zwischendurch doch nochmal das Lachen. Man denkt sich bei bestimmten Situationen, da wäre jetzt Anne-Marie dabei gewesen. Aber auch wir haben das Glück, dass die Freunde und Mitschüler von Anne-Marie, unsere Bonuskinder, wie wir sie liebevoll nennen, uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Wir durften dann jetzt miterleben, wie sie alle einen Schulabschluss gemacht haben, wie sie einen Führerschein gemacht haben, jetzt teilweise ins Studium oder in die Ausbildung gehen. Und wir freuen uns, dass sie uns daran teilhaben lassen. Aber es ist auch jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz, wo wir dann sagen, das wäre Anne-Marie jetzt auch oder sie wäre jetzt auch dabei. Das ist schon sehr, sehr schwer manchmal zu verdauen. Und das Schlimmste ist einfach für mich morgens diese Stille. Anne-Marie hat mich immer morgens mit in die Firma begleitet, ist dann von hier aus zum Bahnhof gegangen, um mit dem Zug nach Neumünster zur Schule zu fahren. Und sie war jemand, der immer gute Laune hatte, immer gelacht hat und immer viel Spaß und am Leben hatte und sehr glücklich war. Und wenn man hier morgens um 5:30 sitzt und versucht so irgendwie den Tag zu beginnen und halbwegs lebensfähig zu werden, jemand laut singend hinter einem und durch die Gegend hüpft, das ist dann schon schwierig. Aber heute fehlt mir das. Diese Ruhe, diese Stille ist für mich schwer erträglich.
Was schätzen Sie, wie viele Teilnehmer könnten kommen?
Auf dem Platz ist für 50.000 Personen Platz. Wenn wir den Platz füllen könnten, wäre das natürlich hervorragend.
Wer sind denn die Veranstalter?
Das Ganze ist mal aus einer Trauerwache in Magdeburg entstanden, wo sich mehrere zusammengetan haben und haben gesagt, das wäre etwas, es wird immer nur über die Opfer berichtet, über die Täter berichtet, aber niemals über die Opfer. Und warum werden Opfer bestimmter Gewalttaten überhaupt gar nicht erwähnt und auch nicht betrauert? Und daraus ist das Ganze mal entstanden. Wir sind heute zu dritt, die das Ganze organisieren, schultern und auf die Beine stellen und auch finanzieren und machen und tun und hoffen, dass wir mit unserer Vorstellung davon, dass wir auch viele Menschen erreichen, die ebenso empfinden wie wir und auch um die Hinterbliebenen sich Sorgen machen, aber auch um die Opfer trauern möchten.
Herr Kürath, auf der Netzseite von www.trauerwachedeutschland.de lautet die Selbstbeschreibung Ihrer Initiative: mutige Menschen, die ohne Pöbeleien und Gewalt ein Zeichen setzen. Sie tragen still das Leid, das seit dem Jahr 2015 über unser Land rollt, mit Mut und Würde. Stichwort 2015. Wie politisch ist die Veranstaltung?
Es geht grundsätzlich darum, dass wir um Menschen trauern. Und es haben sich bei mir inzwischen weit über 400 Elternpaare gemeldet, über 1000 Familien an mich gewandt, die seit 2015 ihre Kinder oder andere Familienangehörige verloren haben. Was uns alle eint, ist immer dasselbe Täterprofil. Es ist fast immer dasselbe Tatwerkzeug. Es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind dieselben Tatmotive. Und es sind am Ende einer Tat immer wieder dieselben Floskeln, die wir von den verantwortlichen Politikern hören, wo es dann heißt, solche Taten dürfen nicht von Rechtsradikalen missbraucht werden. Und wir werden jetzt mit aller Härte dagegen vorgehen. Und wir planen dies, wir planen das. Für mich ist es inzwischen so polemisch, wie es sich anhört. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe das jetzt zu oft gehört und festgestellt, dass nichts passiert. Eine Intention ist ganz einfach. Wir wollen in keiner Weise politisch werden, was das betrifft. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir keiner Partei angehören und auch bei uns kein einziger Politiker auf die Bühne kommt. Das wird nicht passieren. Wir möchten Menschen bewegen. Wir möchten die Geschichten von Menschen erzählen, die sie selber nicht mehr erzählen können. Und wir möchten Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Und dafür sind wir da. Und natürlich aber auch, jeder aus dem Alltag kennt es, wir müssen alles Mögliche aufschreiben, dokumentieren, nachweisen und sonstiges. Während unsere Bundesregierung die Grenzen offen hat, gesetzeswidrig, wir reden ja immer dann verniedlichen von irregulärer Migration. Es ist eine illegale Migration und es ist ein Verfehlen unserer Politik. Und sie sind dazu gezwungen, für Recht und Sicherheit einzutreten und uns als Bürger zu schützen. Und sie wissen nicht, wie viele Menschen in diesem Land sind, wo sie sind, was sie machen, welche Schulausbildung sie haben, wo sie hinwollen. Das ist alles unbekannt. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass jeden Monat Geld fließt. Und das ist für jeden normal denkenden Menschen, der seinem Alltag nachgeht und auch seine ganzen Dokumentationspflichten erfüllt, schwer nachvollziehbar, warum wir Dinge erfüllen müssen, die der Staat selber nicht erfüllt. Und das sind Dinge, wir möchten dazu aufrufen. Und es geht uns auch nicht darum, zu stigmatisieren oder zu beleidigen oder gerade auch nicht zu verallgemeinern. Wir haben unter den Opfern, vor allem auch bei den Kindern, es sind Kinder jeglicher Hautfarbe dabei, jeglicher Religion dabei, jeglicher Sprachen dabei. Und wir sind uns auch einig, ein Kind interessiert alles, aber bestimmt nicht irgendeine politische Ausrichtung. Das Wichtigste, was wir als Erwachsene und das Ehrlichste, was wir als Erwachsene jemals zu sehen bekommen, ist das Lachen eines Kindes, ein ehrliches Lachen eines Kindes. Und da spielt, wie gesagt, Hautfarbe, Sprache, Religion keine Rolle. Wir wollen, dass Kinder, die in diesem Land sind, auch hier sicher aufwachsen können. Und dafür hat die Bundesregierung zu sorgen. Und das ist etwas, das ist vielleicht der einzige politische Ruf, dass wir dann sagen, seht zu, dass ihr unsere Kinder schützt, unser aller Kinder.
Also Sie sagen ja ausdrücklich, die Trauerwache soll keine politische Demonstration sein und trotzdem ist sie hochpolitisch. Denn aus Ihren Worten spricht ja eine starke Enttäuschung über die Politik und über die Politiker in Deutschland, die Sie ja offenbar anklagen wollen.
Wie gesagt, wir sind ja auch, wir sind keine Demonstration, wir sind eine Gedenkkundgebung und keine Demonstration, da legen wir auch Wert drauf. Wir wollen nicht demonstrieren, wir wollen einfach aufzeigen, schaut, was aus eurer Politik, was dort übrig bleibt. Wir reden teilweise über Forensik. Wir wissen heute von Fachleuten, dass die Betreuung eines Mörders, je nach Intensität und Länge, die forensische Betreuung zwischen 2.000 und 500.000 Euro kostet. Da wird nicht einmal mit der Wimper gezuckt und das Geld wird ausgegeben. Ich kenne genügend Familien und ich habe selber Beerdigungen aus eigener Tasche für Familien bezahlt, die nicht in der finanziellen Lage waren ihr Kind anständig und nun vernünftig unter die Erde zu bringen oder sich einen Grabstein leisten zu können. Dafür ist dann kein Geld da. Und das sind Dinge, es sind dort viele Missstände. Und ich glaube, wir klagen nicht an, wir stellen bloß diese Missstände mal dar und sagen, wir können aus eigener Erfahrung sagen, so sieht das Ganze aus und wir fühlen uns damit nicht wohl. Liebe Politik, bitte nehmt es auf und ändert etwas.
Also Sie klagen nicht an, es gab bereits eine erste Trauerwache am Volkstrauertag, also im November in Berlin. Das war ihre Auftaktveranstaltung sozusagen. Und dort haben Sie unter anderem in einer Ansprache gesagt, die derzeitige Migrationspolitik hat nichts mit christlichem Glauben und noch weniger mit Menschlichkeit zu tun, sondern befriedigt einzig und allein das moralische Selbstwertgefühl einer wohlstandsverwahrlosten, ideologisch geprägten und weltfremden Kaste. Also ist diese politische Kaste für den Tod ihrer Tochter und der anderen Opfer verantwortlich? Das höre ich da heraus.
Es ist ja ein Punkt dahingehend, wie gesagt, es gibt Recht und Gesetze und ich glaube, die Gesetze sind nicht schlecht, wenn der Staat und die staatlichen Organisationen und Institutionen die Gesetze befolgen würden, hätten wir schon ein großes Stückchen mehr an Sicherheit. Aber wir haben auch ein Problem in Deutschland, dass wir Probleme nicht ansprechen. Und ein Problem besteht halt darin, dass Migration und Gewalt in einer gewissen Art und Weise, und das zeigt ja auch die Polizeistatistik, in einen Zusammenhang gebracht werden können. Und wenn dann Menschen auf die Straße gehen und dieses partout verleugnen und behaupten, das wäre alles Rechtsradikale und rechter Sprech und was da alles kommt. Und selbst die Polizeistatistik als rechtes Framing dranmagen, dann sind das Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und wir sind weit davon entfernt. Wie gesagt, wir wollen nicht pauschalisieren. Und es gibt genug Menschen, die draußen rumrennen und alles pauschalisieren wollen. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja Lösungen erarbeiten. Wir wollen zusehen, dass anderen Eltern das erspart bleibt, was wir als Familie seit 3 Jahren und andere Familien schon manchmal viel länger durchmachen müssen, jeden Morgen die Mühe zu finden oder sich irgendwo den Mut zu finden, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Es ist einfach an der Zeit, dass wir anfangen, Probleme klar und deutlich zu benennen, ohne Hass und Hetze, wie manche das ja heute so schön umschreiben, sondern mit Fingerspitzengefühl und Intelligenz, aber auch sachlich und vernünftig, um Lösungen herbeizuführen, um für die Sicherheit unserer Kinder und für unsere Zukunft eine bessere Situation zu schaffen, als sie vielleicht für meine Tochter da war.
Ihre Initiative, die präsentiert ja oder erinnert, muss man besser sagen, erinnert auf ihrer Netzseite, wie gesagt, www.trauerwachedeutschland.de, an 143 Opfer, die dort aufgeführt sind. Opfer von Gewalt. Und es sprechen aber nur so wenige der Hinterbliebenen in der Öffentlichkeit. Woran liegt denn das, dass nur wenige, Sie sind jetzt 3, die Trauerwache organisieren, wie gesagt 143 Fälle, wieso treten nicht viel mehr Eltern in die Öffentlichkeit?
Es sind weit mehr als diese 143 Fälle, viel, viel mehr. Ich kann Ihnen nur sagen, aus Erfahrung und aus vielen, vielen Gesprächen, das Thema Tod ist ja sowieso sehr individuell, wie Menschen damit umgehen, insbesondere wenn es die eigenen Kinder oder den Lebenspartner betrifft. Man ist ehrlicherweise in den ersten 4 bis 6 Wochen überhaupt gar nicht lebensfähig. Man ist nicht in der Lage.
Nach der Tat, meinen Sie?
Ja, nach solchen Taten nicht in der Lage, lebensfähig zu sein, irgendwas zu entscheiden. Wir hatten bei uns den großen Vorteil und das große Glück, dass wir eine hervorragende Polizeibeamtin an die Seite gestellt bekommen haben, die sich um uns gekümmert hat. Wir hatten einen fantastischen Mitarbeiter vom Weißen Ring, der ständig da war. Wir haben aber auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, die rund um die Uhr bei uns waren, die Briefe geöffnet haben, die irgendwelche Amtsschreiben beantwortet haben, wo plötzlich Schreiben von Ämtern kamen, von denen man noch nicht mal gehört hat oder wusste, dass sie existieren. Also das sind so alles so viele Dinge, die in unserem Fall sehr, sehr gut gelaufen sind. Ich kenne aber auch leider die andere Seite, wo es nicht so gut gelaufen ist oder manchmal überhaupt gar nicht läuft. Und wir versuchen halt dahingehend auch diesen Menschen irgendwo Unterstützung zu bieten. Sowohl einmal natürlich rechtlich, auf der zweiten Seite natürlich moralisch, ganz klar, aber auch, soweit es geht, finanziell, dass zumindest, wie gesagt, in manchen Einzelfällen zumindest das Kind würdevoll beerdigt werden kann.
Aber die Frage war, warum sich nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Also Sie sind ja, ich würde mal sagen, zum prominentesten Hinterbliebenen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ja, um das mal zu beschreiben, zum prominentesten Hinterbliebenen Deutschlands geworden, weil Sie sich getraut haben, nach der Tat, 2023 war das, im Januar, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sind mehrfach in den Medien aufgetaucht. Sie haben Verantwortung eingefordert von der Gesellschaft und von der Politik. Und wie gesagt, das tun nur sehr wenige. Sie sind eines der wenigen Bekannten und das bekannteste Gesicht. Man würde denken, dass die erschütterten Eltern viel mehr in die Öffentlichkeit treten wollen. Warum ist das nicht der Fall und warum haben Sie sich dagegen dafür entschieden?
Oh, ich habe mich eigentlich gar nicht so dafür freiwillig entschieden. Ich habe mich damals geärgert, dass einen Tag nach dem Mord an Anne-Marie schon die ersten Politiker auf dem Bahnsteig standen und gefordert haben, dass das Wichtigste ist, dass diese Tat nicht von rechts missbraucht wird. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber es war nicht das Wichtigste an dem Tag. An dem Tag haben eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger ihr Leben verloren. Und ich glaube, es wäre dort sinnvoller gewesen, vielleicht an die Opfer zu gedenken, anstatt politische Phrasen rauszudreschen. Das Zweite war, dass am selben Abend auch schon im Fernsehen irgendwelche selbsternannten Hobbypsychologen auftauchen, die dem Täter in fast hysterischer Weise alles Mögliche attestierten, ohne überhaupt mit ihm einmal gesprochen zu haben oder ihn gesehen zu haben, was für mich eigentlich ein Unding ist. Es geht gar nicht. Und dann war es einige Tage nach dem Mord, hat es in Neumünster einen Gedenkgottesdienst gegeben, in dem mindestens 100 Mal die Namen Danny und Anne-Marie gefallen sind. Und Kanzler Scholz, wir wissen ja, dass er ist damals Kanzler Scholz.
Ja, der war anwesend auf dieser Veranstaltung, auf dieser Gedenkveranstaltung.
Ja. Hm. Wir wissen ja, dass er es nicht unbedingt mit Erinnerungsvermögen hat, aber dass er noch nicht mal 2 Minuten von der Kirche bis vor die Kameras sich die Namen Danny und Anne-Marie merken kann, war schon erschreckend, sich hinstellen sollte. Es tut ihm echt leid, dass diese Leute ums Leben gekommen sind.
Sie meinen, er hatte ernsthaft die Namen nicht parat auf der Trauerveranstaltung, er wusste nicht, auf wessen Trauerveranstaltung er war?
Nein, und er hat ja auch mit mir noch einmal ein Jahr später oder anderthalb Jahre später bei RTL in einem Fernsehstudio gesessen, selbst da wusste er die Namen noch nicht mal, also so schlecht vorbereitet war er. Mhm. Ich habe ihm das dann auch ins Gesicht gesagt, dass ich das unmöglich finde, das kann sich auch jeder heute in der Mediathek noch anschauen. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch das angeprangert und vielleicht habe ich die richtigen Worte zur richtigen Zeit gefunden. Und für meine Frau und mich war es immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir immer in der Liebe zu Anne-Marie agieren und in der Liebe zu Anne-Marie alles machen. Und dass wir uns nicht von irgendwelchen Wut, Hass oder sonstiges leiden lassen oder pauschalisieren oder polemisieren. Das war niemals unser Sinn und das war ja auch nicht Anne-Maries Sinn gewesen. Und vielleicht war das zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ansprache. Ich weiß aber auch, und auch mir wurde gedroht, wirklich gedroht, mir genau zu überlegen, was ich dort tue und welche Konsequenzen das für mich haben könnte. Und ich glaube schon, dass einige Eltern sich dort auch einschüchtern lassen haben oder auch sich nach wie vor einschüchtern lassen und nicht den Weg an die Öffentlichkeit wählen, weil sie halt Angst um ihre Zukunft haben oder auch um ihre Gesundheit oder was da alles gedroht wird. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass das manchmal kein Spaß ist. Aber ich habe immer für das eingestanden, was ich für richtig halte. Und ich habe dafür in meinem Leben schon viel Prügel bezogen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, ich kann jeden Morgen in den Spiegel gucken, weil ich das guten Gewissens getan habe und das auch weiterhin tun werde. Ich versuche natürlich, andere Eltern auch zu animieren. Aber manchmal muss man auch manche Eltern vor sich selber schützen, die in einer Wut, in einer Verzweiflung manchmal auch Dinge sagen, die aus ihrer Sicht absolut richtig sind und die sie vielleicht auch so sagen dürften. Aber gerade in der heutigen Zeit in Deutschland darf man manche Dinge ja nur einmal sagen und wird danach verbrannt. Insofern muss man manchmal auch manche Eltern vor sich selber schützen und zu sagen, ich nehme deine Botschaft mit, ich transportiere sie, aber ich formuliere sie ein bisschen anders.
Herr Kürath, Sie haben gerade von Drohen gesprochen. Wer bitte droht den Hinterbliebenen?
Das sind viele. Es gibt ja gewisse Organisationen, die gerade, wenn man das Thema Kriminalität und Migration zusammen anspricht, ja nicht unbedingt damit einverstanden sind. Dann findet man auch mal Briefe im Briefkasten, Morgen hast du eine Kugel im Kopf oder was da so kommt. Und
so, auch solche Politiker. Post haben sie bekommen? Ja. So was haben sie bekommen? Aha. Mhm. Oder, das ist natürlich anonym. Haben sie das zur Anzeige gebracht? Wurde recherchiert, herausgefunden, wo das herkommt?
Ich gebe das zur Anzeige und es ist ja meistens dann kein Täter zu ermitteln, das ist ja das Nächste. Mhm. Aber sie kriegen halt sowas und ich habe auch schon gelesen, dass irgendwo einer geschrieben hat, meine Tochter könnte froh sein, dass sie tot ist, dann muss sie den Quatsch nicht mehr hören, den ich da verbreite. Auch das ist eine Meinung, die ich respektieren und akzeptieren muss, auch wenn ich sie nicht teile, aber wir leben in einer Demokratie und da hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen, auch wenn sie mir nicht gefällt. Das muss eine Demokratie aushalten und wer sich in die Öffentlichkeit begibt, muss halt auch damit rechnen, dass es mal Gegenwind gibt. Und manchmal ist es schwer, aber ich habe ein breites Kreuz und ich halte das schon aus, weil ich halt im Gegenzug sehe, wenn wir Menschen helfen. Wir haben gerade den Fall gehabt, ein junges Mädchen, die auch von drei Syrern über Stunden auf ihrer Arbeitsstelle nachts vergewaltigt worden ist und die sich mehrfach das Leben nehmen wollte, die inzwischen Anne-Maries Lebensmotto auf dem Unterarm tätowiert hat. Aufgeben ist keine Option, Hashtag Anne-Marie Kürath. Und die heute sehr, sehr freudig ist und wieder Lebensmut gefunden hat und uns immer noch dankbar ist, dass wir sie so unterstützt haben und wieder ins Leben mitgenommen haben und ihr gezeigt haben, dass es sich doch lohnt, weiterzumachen und ein Leben zu leben.
Die erste Trauerwache, die Sie veranstaltet haben, wie gesagt, das war im November in Berlin. Die sollte vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Ein Tag vorher wurde Ihnen der Platz gekündigt. War das ein Versuch, ein politischer Versuch, Sie zum Schweigen zu bringen oder überinterpretiere ich das? Waren da vielleicht ganz technische Gründe dahinter?
Ich möchte mich da den Spekulationen nicht beteiligen. Da müssen Sie die Verantwortlichen fragen, die dafür gesorgt haben, dass wir kurzfristig die dafür sorgen wollen, dass wir kurzfristig die Veranstaltung absagen müssen.
Also sie hat ja dann trotzdem stattgefunden an anderer Stelle und die Begründung für die Absage ihres ursprünglichen Platzes vor dem Brandenburger Tor war ja, dass ein italienischer Diplomat oder eine italienische Persönlichkeit ins Hotel Adlon, das da in der Nachbarschaft steht, einquartiert wurde und dann gab es eben Sicherheitsbedenken und so weiter. Ist das für Sie plausibel oder eben nicht? Ist das vorgeschützt?
Es mag sicherlich seine Berechtigung haben, aber ob wir nun so gefährlich sind, dass jemand im Adlon nicht wohnen kann, wenn wir da vor der Tür stehen, das glaube ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich kann das auch nicht, ich bin auch kein Sicherheitsfachkraft, der das einschätzen kann. Im Endeffekt ändert es auch nichts, wir mussten es so hinnehmen und wir sind froh gewesen, dass wir trotzdem die Trauerwache Deutschland in Berlin veranstalten konnten. Aber ich muss jetzt sagen, mit Bezug auf Dresden für den morgigen Tag, dass wir da nur Positives berichten können. In Dresden waren alle Beteiligten, alle Ämter, die Polizei und sonstiges sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Sie haben uns auf allen Ebenen unterstützt. Das war ein ganz, ganz tolles Zusammenarbeit, eine ganz, ganz tolle Planung mit den Dresdnern und der Stadt Dresden und allen, die daran beteiligt waren. Das hat richtig Freude gemacht und da kann man sagen, auch so kann es gehen.
Jetzt sagten Sie vorhin, sollen dort keine Politiker auftreten, aber man hört, dass Michael Kretschmer teilnehmen wird, der Ministerpräsident. Ist das richtig oder eine falsche Information?
Das kann ich nicht beurteilen. Er ist natürlich als Gast herzlich eingeladen. Wenn er mit uns würdevoll und anstandsvoll um die Opfer trauern möchte, ist er herzlich willkommen, in unserer Mitte Platz zu nehmen. Nichtsdestotrotz wird er kein Mikrofon in die Hand bekommen und er wird auch nicht auf die Bühne kommen. Die Politiker haben genug Möglichkeiten, sich irgendwo hinzustellen, sich ein Kamerateam zu buchen und dort ihre Agenda laut kundzutun. Dafür brauchen sie uns nicht. Wir sind für diejenigen da, die sonst keine Stimme bekommen. Und diese Zeit bekommen diese Menschen und die steht ihnen auch zu und die werden wir nicht an jemanden geben, der andere Möglichkeiten hat.
Die prominenteste Stimme, die morgen in Dresden sprechen soll, wird Waldemar Hartmann sein, der ehemalige Sportjournalist, Bayerische Rundfunk und heutige News-Moderator. Haben Sie denn Unterstützung von anderen, auch Prominenten? Versuchen Sie, Prominente zu bekommen? Trauen die sich, sich für ihr Anliegen einzusetzen?
Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Hinter vorgehaltener Hand haben wir sehr, sehr viele prominente Menschen auf allen Ebenen, die uns unterstützen und sagen, Mensch, das macht ihr toll, das ist richtig, dass ihr das macht, macht weiter so, das ist gut so. Sobald es in die Öffentlichkeit geht, werden sie alle sehr, sehr schnell sehr stumm. Aber auch vielleicht auch dahingehend, weil sie uns noch nicht einschätzen können, weil sie Angst haben vor Framing oder sonstiges. Aber noch einmal, wir sind politisch neutral. Wir wollen Geschichten von Menschen erzählen und keine Parteibücher schreiben. Nicht für irgendeine Partei, für keine einzige. Und das werden wir auch nicht. Wir bleiben politisch neutral und daran werden wir uns auch weiterhin halten. Und bei uns kann jeder gerne auftreten und sprechen, auch wenn er irgendetwas dazu zu sagen hat, ohne Angst vor Framing haben zu müssen. Wie gesagt, wir lassen uns in keine Ecke stopfen. Wir sind auch nicht rechtsradikal oder sonstiges. Wir zeigen auch die Bilder, wie ich eben schon mal sagte, wir haben Kinder auch dabei mit anderer Hautfarbe, mit anderer Sprache, mit anderer Herkunft, die hier in Deutschland seit 2015 ihr Leben verloren haben. Und es sind Familien, die wir auch persönlich teilweise kennen, die in guten Glauben hierher gekommen sind, in Sicherheit und Vernunft hier leben zu können und auch ihre Kinder in Sicherheit aufwachsen sehen zu können. Und die haben genauso das Recht darauf, geschützt zu werden, wie jeder andere auch. Und das ist unsere Intention.
Also ist es schon erstaunlich, alles, was Sie erzählen. Vorhin Ihre persönlichen Erlebnisse, die Reaktionen, die Sie bekommen. Sie sprachen sogar von Drohungen. Ja, jetzt, was Sie erzählen, dass Prominente, ja, wie soll man sagen, gewisse Manschetten haben. Dabei würde doch jeder normale Mensch denken, wenn sich jemand für die Hinterbliebenen oder für die Opfer von krimineller Gewalt einsetzt, dann ist es gesellschaftlich unumstritten. Dann gibt es da überhaupt kein Problem. Solche Leute werden unterstützt. Aber es scheint, dass wir ein massives gesellschaftliches Problem, jetzt gar nicht ein politisches Problem, davon haben Sie schon gesprochen, ja, mit der Migration, aber dass wir darüber, dass die Leute sich nicht wirklich trauen, offen zu sprechen, da scheinen wir ein massives gesellschaftliches Problem, atmosphärisches Problem in der Gesellschaft zu haben.
Den Eindruck habe ich manchmal auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man das sieht, wie, für was manchmal die Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren und auch teilweise Künstler öffentlich auftreten. Da werden Benefizkonzerte gegeben für, weiß was ich wen, für meine Tochter hat keiner nachgefragt, ob er ein Benefizkonzert geben darf. Für mich ist auch keine Oma auf irgendeine Straße gegangen oder sonstiges. Wir mussten das alles alleine austragen. Und wie gesagt, es ist ja immer noch dieses einfache Framing immer, was sie alle gerne machen, ist ja sofort sagen, rechtsradikal und meinen, damit wäre dann eine Diskussion erstickt. Ich erlebe es häufig genug und ich bin Demokrat durch und durch. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen keine Mauern. Wir müssen Mauern abreißen und dafür Brücken bauen. Und ich bin bereit, mit jedem mich vernünftig auseinanderzusetzen und vernünftig zu sprechen und vernünftig Meinungen auszutauschen. Das ist Demokratie. Wenn Menschen sich hinter Brandmauern verstecken, weil ihnen die Argumente fehlen oder politisieren müssen, dass sie andere stigmatisieren, nur weil sie keine Argumente haben oder nicht weiter wissen, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Und ich freue mich auch über jedes Argument, was auch gegen mich spricht, solange es vernünftig ist, weil auch damit kann ich mich auseinandersetzen und sagen, vielleicht bin ich hier auf dem falschen Weg, ich lerne gerne dazu. Ich kann auch meine Meinung ändern, aber das mache ich nicht, wenn sich irgendjemand hinstellt und polemisch irgendwelche Blödsinn brüllt, sondern da müssen auch Argumente kommen.
Erwarten Sie denn Gegendemonstrationen oder Störer?
Das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass die Menschen so viel Anstand und Würde besitzen, dass sie eine, wie gesagt, wir sind keine Demonstration, wir sind ein Gedenkmarsch, eine Trauerveranstaltung. Und ich hoffe, dass ich hoffe, dass Menschen, selbst wenn ihnen das nicht gefällt, was wir machen, so viel Anstand und Würde besitzen, diese Veranstaltung nicht zu stören. Das wäre dann doch schon sehr niederträchtig.
Herr Kürath, diese gestörte Atmosphäre, die Sie hier diagnostiziert haben, ist dafür die politische und gesellschaftliche Linke verantwortlich? Weil so hört sich's ja an. Denn der Druck kommt ja offenbar argumentativ aus dieser Richtung.
Ich glaube, wir haben in Deutschland ein ganz, ganz massives Problem, was überhaupt Demokratie betrifft. Es wird ja mal von unserer Demokratie gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht meine Demokratie, weil da sind mir zu viele Einschränkungen drin. Ich, für mich persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen, für mich gibt es keine Brandmauern, für mich gibt es auch keine Abgrenzung. Ich diskutiere mit jedem Menschen. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht dazu. Ich habe schon als Jugendlicher, als Kind noch niemals jemanden ausgegrenzt, weder für seine Hautfarbe, noch für seine Herkunft, noch für seine politische Einstellung. Und ich werde heute damit nicht anfangen. Das widerstrebt mir, das widerstrebt meiner Einstellung und das widerstrebt meinem Gefühl des Lebens. Ich hatte das Glück, in einem der freiesten Jahrzehnte aufzuwachsen, die es jemals in Deutschland gegeben hat, in den 80ern. Für mich ist es alles sehr schwierig zu verstehen, dass ich nur ins Schwimmbad darf, wenn genügend Sicherheitspersonal da ist, dass ich über irgendwelche Betonpollern, irgendwelche Lichterfestbunker krabbeln muss. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Wir sind mit Daniel, René und Ahmed nachmittags nach dem Schwimmen ins Schwimmbad gegangen und da wurde gar nicht diskutiert. Wir sind auch alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen, um irgendwo ohne irgendwelche Streitigkeiten oder Polemisierung und dies und das. Für mich sind es alles Dinge, die völlig fremd sind. Dieses Leben und Leben lassen, was wir in den 80ern gelernt haben, ist vielleicht oldschool, vielleicht ist es vergessen. Vielleicht auch diese ganze sensible Art, dass heute jeder irgendwo eine Mikroaggression spürt. Das ist mir persönlich alles fremd. Insofern kann ich damit herzlich wenig anfangen. Ich bin Demokrat durch und durch und ich bin der Meinung, jeder sollte zu jeder Zeit seine Meinung offen sagen können, ohne Repressalien zu fürchten müssen. Und wir sollten auch in der Lage sein, in einen offenen Diskurs zu gehen, auch mit jemandem, dessen Meinung ich vielleicht nicht unbedingt teile. Aber das muss Demokratie aushalten.
Jetzt haben Sie die Lage nochmal beschrieben, aber die Frage eigentlich nicht beantwortet. Die Frage war, wer ist dafür verantwortlich? Möchten Sie die nicht beantworten? Was ich verstehen kann, dann würde ich auch nicht weiter darauf drängen, aber vielleicht darf ich nachfragen, was die Gründe sind, dass Sie nicht antworten möchten.
Nein, ich antworte ja, wie gesagt, die Gründe dafür. Ich kann es schwer beziffern. Das ist vielleicht ein allgemeines gesellschaftliches Problem, was ich im Laufe der Jahre...
Von wem geht das aus, war die Frage. Von wem geht das aus? Die Frage, die These war, ist es die politische Linke, die den Diskurs in Deutschland so verdorben hat, dass sogar Opfer von Hinterbliebene von Opfer nicht offen sprechen können, sondern Angst haben müssen?
Wie gesagt, ich kann da schwer was zu sagen, weil ich es nicht weiß. Und irgendwo spekulieren ist auch nicht meine Art. Wenn ich etwas sage, hat es verlässliche Informationen oder ich halte lieber den Mund. Es gibt genügend Dummschwätzer in diesem Land, die ungefragt zu allem ihre unqualifizierte Meinung kundtun müssen. Da braucht man nicht noch einen Dummschwätzer wie mich mehr dazwischen. Insofern halte ich mich da lieber zurück und bedeckt. Aber ich glaube schon, dass wir das allgemeine politische Klima und das in jeglicher Richtung, egal ob rechts oder links, inzwischen vielleicht andere Bandagen anlegt, als es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren gewesen ist. Ob das richtig oder nicht ist, das weiß ich nicht. Ich kann nur aus meiner Sicht heraus sagen, alle, die mal freitags irgendwo vielleicht in der Schule gesessen haben und nicht auf irgendwelchen Straßen festgeklebt haben und mit Glück vielleicht Physikunterricht hatten, die haben mal gelernt, was eine Waage ist. Und eine Waage ist die Ausgeglichenheit der Kräfte. Und in diesem Falle kann man sagen, zwischen rechts und links, wenn wir rechts und links gleichmäßige Kräfteverteilung haben, kann sich eine gesunde Mitte bilden. Und das ist für mich ein Punkt, an dem ich nach wie vor glaube und auch festhalte. Deswegen finde ich es gut, dass es Rechte gibt. Ich finde es auch gut, dass es Linke gibt. Was wir alle nicht gebrauchen können, sind die jeweiligen Extreme. Die sind vollkommen überflüssig. Und solange wir uns da alle einig sind, glaube ich, ist ein vernünftiger Diskurs zwischen rechts und links in Ordnung, damit sich eine gesunde Mitte bilden kann.
Jetzt haben Sie deutlich gemacht, dass sich die Trauerwache Deutschland vor allem um die Hinterbliebenen und die Opfer kümmert, die Opfer der Migrationsgewalt seit 2015 geworden sind. Aber sind es ausschließlich Opfer von Migrationsgewalt oder auch andere Opfer, die Sie vertreten?
In meinem Fall sind es wirklich 99% Opfer von Menschen mit Migrationshintergrund. Das mag vielleicht auch durch mein öffentliches Auftreten sein, dass es sich dort bald. Ich weiß, jetzt geht wieder die Diskussion los. Ja, deutsche Väter bringen ihre Kinder auch um. Ja, das ist richtig, das tun sie. Aber dafür gibt es sofort jegliche Form von Anerkennung. Es gibt sofort Menschenversammlungen, die sich dafür stark machen. Das ist auch in Ordnung, das ist auch gut und es ist auch richtig so, dass sich Menschen dafür einsetzen, dagegen vorzugehen. Aber wie in unserem Falle, wenn Kinder durch Migration oder durch Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht werden, dann bildet sich keine Gruppierung, die sich irgendwo hinstellt und sagt, so geht es nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es wird dann immer von Unterscheidung gesprochen und von Spaltung der Gesellschaft. Diese Spaltung geht nicht von Eltern wie mir aus, sondern wir wollen ja auch wir haben das Recht, an dem Diskurs teilzunehmen und zu sagen, unser Kind ist ermordet worden. Warum trauert für uns keiner? Warum geht für uns keiner auf die Straße? Und die Frage ist berechtigt und nur die stellen wir und die hätten wir gerne beantwortet.
Wobei man natürlich sagen muss, die Opfer von Migrationsgewalt sind zum Teil selber Einwanderer, denn man kann das ja auf die Namen, die bekannten Namen auf ihrer Netzseite nachlesen und da findet man etliche Namen wie Mohammed, Ahmed, Giuseppe, Philippos und so weiter. Also sie sind da ja Anlaufpartner für alle Betroffenen.
Das ist ja das, was ich vorhin schon mal sagte. Wir stehen dort für die Menschen, die auch natürlich, die hier aufgewachsen sind, aber auch Menschen und Familien, die hierher gekommen sind, um in Sicherheit leben zu können, die glaubten, ihre Kinder können hier sicher oder in Sicherheit in einem sicheren Land aufwachsen und die dann auch bitterböse enttäuscht wurden, als sie ihre Kinder verloren haben. Und wie gesagt, noch einmal, ich muss mich leider so oft wiederholen. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe ein Kind hat, welche Sprache es spricht, welche Religion es hat und erst recht ein Kind keine politische Meinung. Wir müssen lernen, wieder unsere Kinder zu schützen. Und wenn Menschen in dieses Land kommen, die berechtigt hierher kommen, dann haben sie auch den Anspruch darauf, dass sie von Staat und Gesetz geschützt werden.
Jetzt haben Sie vorhin schon geschildert, dass Sie, oder wir hatten schon darüber gesprochen, dass Sie sich bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit engagieren. Sie sprechen mit Politikern sowohl in den Medien als auch führen Sie Hintergrundgespräche, wo Sie versuchen, für Ihre Interessen und auch für eine Änderung der Politik in Deutschland zu werben. Trotzdem haben Sie sich jetzt entschieden, über dieses persönliche Engagement hinauszugehen und diese Trauerwache Deutschland zu gründen. Können Sie vielleicht nochmal erklären, warum und wie sie entstanden ist? Sie sprachen vorhin davon, dass sie wohl offenbar in der Folge des Magdeburger Anschlags entstanden ist.
Ja, wie gesagt, in Magdeburg war die Situation damals noch eine andere. Es waren dort einige Menschen zusammengekommen, die meinten und die glaubten, sie möchten so etwas veranstalten. Und das war gut und richtig so. Man lernt ja auch aus seinen Fehlern oder man entwickelt sich weiter. Und so war es dann auch, dass dann irgendwo die Verantwortlichen die Trauerwache Deutschland ins Leben gerufen haben und an mich herangetreten sind, gefragt haben, ob ich das Ganze unterstützen und mitmachen möchte. Und ich fand das ein ganz, ganz tolles Projekt, wo ich nicht lange überlegen musste zu sagen, ja, ich mache da gerne mit, ich bin dabei. Und ich bereue es bis heute keine Sekunde, auch wenn es viel, viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch, wie gesagt, wir bezahlen das alles aus eigener Tasche, uns viel Geld kostet. Aber wir machen das aus absoluter Überzeugung, weil wir glauben, das ist richtig so. Und wir leben ja an dem Zuspruch, gerade in sozialen Medien, auf unseren ganzen Kanälen, wie viel Zuspruch wir bekommen. Das ist schon interessant und ist auch schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die hinter uns stehen, die uns unterstützen und sagen, ja, ihr habt recht, gut, dass endlich jemand mal etwas sagt.
Gibt es denn von der Trauerwache Deutschland und wird es morgen auf der Veranstaltung dann auch bei den Redebeiträgen entsprechend artikuliert werden, konkrete politische Forderungen? Also dass gewiss, dass die Politik sich ändert, nicht nur formuliert in einem allgemeinen Sinn, sondern in Verbund mit oder ausgedrückt in ganz, ganz konkreten Erwartungen.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin da kein Freund von. Der Punkt ist, ich engagiere mich ja in dem Bereich auf drei Ebenen. Auf der einen Seite fahre ich ja viel zu Opfern hin. Ich betreue Familien. Ich bin dort vor Ort, auch viele Vergewaltigungsopfer inzwischen, wo sich die Eltern an mich wenden. Das ist die eine Seite, dass ich versuche zu helfen, so gut wie ich es kann, und zu unterstützen und Perspektiven aufzuzeigen. Das zweite Feld und das Gebiet ist, in der Öffentlichkeit zu wirken, zu sagen, liebe Menschen da draußen, schaut mal, es gibt dort auch eine andere Seite. Hinter jeder solchen Tat steckt ein Riesenschicksal. Es sind ja nicht nur wir als Eltern oder die Großeltern, Tanten, Onkel betroffen. Es sind auch die Mitschüler, Lehrer, Sportfreunde etc. pp. Insofern, das ist ja der zweite Teil. Und der dritte Teil ist natürlich, Dinge zu bewegen. Und das ist natürlich gerade nicht möglich, wenn man öffentlich herumschreit oder irgendwo, sondern dass man sich vernünftig in einen Diskurs begibt. Und das tue ich auch mit Politik und Politikern jeglicher Couleur, dass wir uns zusammensetzen und auch Dinge ansprechen und vernünftig und sachlich darüber sprechen, auch Probleme ansprechen, um zu sagen, ja, da sind Änderungen notwendig. Und das sind aber Gespräche, die sind vertraulich, die sind auf Augenhöhe. Und ich glaube nicht, dass die in der Öffentlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt geführt werden müssten, wie wir es tun. Es wird dort irgendwann sicherlich Entscheidungen geben, die dann öffentlich werden. Aber bis dahin ist es eine Sache, dass jeder der Beteiligten dort auch mit gewahrtem Gesicht aus diesen Gesprächen herauskommen kann und nicht irgendwo jemanden öffentlich persönlich anzugreifen. Das ist auch nicht meine Art und auch nicht mein Stil.
Aber nochmal, Sie sprechen jetzt auch von Ihren Hintergrundgesprächen mit Politikern. Präsentieren Sie da konkrete Forderungen oder sind das von Ihrer Seite eben immer nur so, ich sag mal, allgemein formulierte Erwartungen, wie ihr müsst da mal was machen und mehr Kontrolle ausüben? Oder gibt es ganz konkrete Vorstellungen, die Sie haben?
Wir gehen schon, oder ich gehe schon mit den Politikern in einen harten Diskurs und ich sage dort auch recht deutlich, was ich davon denke und was ich dazu meine und was ich davon halte und auch welche Forderungen ich habe, welche Forderungen aber auch von anderen Eltern an mich herangetragen wurden, die ich gerne mitnehme und auch einbringe. Auch ich lerne dazu, ich muss mir dann manchmal auch beibringen lassen, warum dieses oder jenes aus juristischen Gründen oder sonstiges nicht möglich ist. Aber auch daran kann man arbeiten, da muss es dann irgendwo eine Entwicklung geben, dass wir da weiterkommen. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die finden hinter verschlossenen Türen statt und da bleiben sie auch bis zu dem Zeitpunkt, wo es etwas zu verkünden gibt. Ansonsten halte ich mich da an die Absprachen, dass das intern bleibt.
Und warum macht die Trauerwache Deutschland diese konkreten Forderungen nicht öffentlich? Warum ist es, wie Sie sagen, nur eine Sache für die Hintergrundgespräche hinter verschlossenen Türen? Haben Sie Angst, zu sehr politisiert zu werden?
Nein, wir politisieren ja schon in gewisser Art und Weise. Aber wie gesagt, uns ist es halt auch ein ganz, ganz entscheidendes Anliegen, dass wir nicht politisch werden. Wir sind keine politische Organisation und wir werden auch nicht politisch werden. Wir zeigen bloß auf, wo vielleicht Fehler im System sind und bitten doch darum, dass dann die Politik sich dort vielleicht auf diese Probleme aufmerksam wird und auch sieht, dass eine breite Masse an Menschen das genauso sieht und vielleicht als kleine Unterstützung des anderen politischen Engagements sich dort ein bisschen eher mit beschäftigt.
Was wird denn morgen bei der zweiten Trauerwache stattfinden auf dem Dresdner Neumarkt? Ich bin richtig informiert, es gibt einen Gedenkort, wo die Opfer zu sehen sind, Bilder, Namen, deren Namen auch verlesen werden. Es gibt eine Kundgebung und es gibt einen Trauermarsch und das Ganze wird von 14 bis 19 Uhr dauern. Richtig so?
So ist es, ja.
Was ist das, wenn die Leute möglichst in hoher Maße, in hoher Anzahl kommen, das, was sie hoffen, was diese Leute mitnehmen?
Naja, es geht ja in erster Linie darum, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, auch zu trauern. Ich weiß, dass über 30 Opferfamilien morgen da sein werden ob sie sich nachher outen und sagen, ja, wir sind das, wir gehören dazu, oder ob sie lieber in der Masse untergehen und die Gemeinschaft genießen, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ich werde jedenfalls keine Eltern dort denunzieren und zu sagen, die gehören dazu. Das müssen die Eltern dann alleine tun, wenn sie das machen wollen, oder auch die Angehörigen. Es sind verschiedenste Gründe und verschiedene Motivationsgründe, warum Menschen kommen. Wie gesagt, wir erleben auf den sozialen Kanälen eine auch teilweise lebhafte Diskussion. Wir kriegen aber auch sehr, sehr viele Mails, Nachrichten und sonstiges, die teilweise mit tollen Ideen kommen, die teilweise mit Vorschlägen kommen, die mit Anregungen kommen, die aber auch mit Kritik kommen und so weiter. Wir nehmen das alles auf, wir nehmen das mit. Wir versuchen den Menschen, die irgendwo den Halt suchen, die eine Perspektive suchen, die einen Ort zum Trauern suchen, oder wir wissen auch, es kommen Familien, die bis heute überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind, deren Fall noch nicht mal in der Zeitung stand, die aber dazugehören wollen, die dieses Dazugehörigkeitsgefühl haben wollen. Es sind verschiedenste Gründe, warum Menschen hinkommen, und das Wichtigste ist, dass Menschen sich bei uns wohlfühlen und dass Menschen sich bei uns geborgen fühlen. Und wenn sie mit den guten Gefühlen nach Hause gehen und sagen, das war alles richtig und gut so, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Also es geht nicht nur um Politik, es geht auch um diese Erfahrung des Gemeinschafts, des Aufgehobenseins, des Trauerns, des Erinnerns an die Opfer. Darum geht es ganz wesentlich auch.
Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es geht darum, Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden, und die Geschichte von Menschen zu erzählen, die nicht mehr in der Lage sind, dieses zu erzählen, was ihnen passiert ist. Und andere Menschen mitzunehmen und zu sagen, wir sind keine bedauerlichen Einzelfälle. Schaut mal, welche Dimensionen das Ganze angenommen hat. Ist das eigentlich noch richtig so, das Tod zu schweigen, oder müssen die Änderungen herbeigeführt werden?
Wird die Trauerwache Deutschlands eine feste Institution? Planen Sie das in Zukunft regelmäßig in verschiedenen Städten zu machen?
Wie gesagt, wir sind zu dritt, die das alles organisieren und bezahlen. Wir werden jetzt erstmal sehen, dass wir Dresden hoffentlich erfolgreich über die Bühne bekommen. Und danach, wir haben alle die letzten Wochen sehr, sehr, sehr wenig Schlaf bekommen. Wir werden erstmal eine Woche froh sein, wenn wir überhaupt gar nichts voneinander hören und sehen. Und in einer Woche werden wir uns dann mal zusammensetzen und ein bisschen Bilanz ziehen und mal sagen, ist es gut gelaufen, ist es nicht gut gelaufen, wollen wir das Ganze nochmal machen, ja oder nein. Wir müssen aber auch einen Kassensturz machen und sagen, die Nummer hat Summe X gekostet, wie lange müssen wir sparen, bis wir uns das nächste Mal leisten können, sowas zu machen. Das sind alles Dinge, die wir nächste Woche oder übernächste Woche diskutieren werden, und dann werden wir darüber entscheiden, ob wir weitermachen oder nicht.
Michael Kürath, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg und für Ihre Veranstaltung, und dass Sie hoffentlich in Würde, das ist ja das, was Ihnen ganz wichtig ist, vonstatten gehen kann. Und an alle, die zuschauen, wenn es Ihnen möglich ist, bitte kommen Sie nach Dresden am Samstag um 14 Uhr auf den Neumarkt für die Frauenkirche. Und außerdem bitte nicht vergessen, auch zu liken und zu abonnieren. Das wäre sehr nett. An alle Zuschauer vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Dankeschön.